Und nun haben wir als Predigtext Matthäus 11 von Vers 1 ab, das ist also am Anfang des Neuen Testaments, Seite 15 im Neuen Testament, Matthäus 11. Wir lesen es dann bis Vers 15, von Vers 2 ab. Vers 2. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ Jesus fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk von Johannes zu reden. Eine ganz große Lobrede, die korrigiert alle falschen Trugbilder, die wir von Johannes haben. Bei manchen ist er so ein finsterer Mann und die sagen, der war so hart und so bitter. Jesus lobt ihn über alles. Was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her weht? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die weiße Kleider tragen sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Stellt alle im alten Bund in Schatten. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt und die Gewalttätigen reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Das war vor einigen Tagen schon ein Schrecken. Viele haben davon gesprochen, als plötzlich in der Süßwarenindustrie gestreikt wurde. Und manche haben schon besorgt gefragt, ob jetzt Weihnachten ausfallen muss. Andere haben beruhigt, abgewinkt und gesagt, alles nicht so schlimm. Die Lager sind noch dicht gefüllt und die Produktion ist eh schon auf den Osterhasen umgestellt. Tut alles nicht so weh. Aber es ist doch schön, wie in diesen adventlichen Tagen unsere Gedanken immer schon bei dem Feiern sind, bei dem, was uns Freude macht. Und das gehört mit dazu, auch das Schlecken und Naschen. Und so wie wir das gerne tun, durch die Straßen gehen und die Läden sehen oder über den Weihnachtsmarkt gehen und den fröhlichen Betrieb sehen. Und sie alle sind auch tüchtig dabei, das Fest würdig und schön vorzubereiten. Nur der Johannes passt wirklich jetzt nicht in diese Vorbereitung hinein. Er bleibt uns ja immer ein merkwürdiger Fremdkörper in diesen Adventstagen. Vielleicht kommt das daher, weil Johannes das angesprochen hat, was so angesprochen werden muss, dass er die Missstände und die Fehler, die uns im Licht Gottes belasten, beim Namen nennt. Aber das kann doch nicht falsch sein. Das passt in die Adventszeit. Dann denken wir noch an seine dürftige Kleidung. Also jeder von Ihnen ist ja in diesen kalten Tagen besser angezogen als der mit seinem Kamelfell und dann mit seiner dürftigen Nahrung, die das was war, was die Beduinen so in der Wüste essen, Heuschrecken und wilder Honig. Ein merkwürdiger Mann in dieser Adventszeit, aber jetzt keine Sorge. Er sagt kein böses Wort gegen unsere Festbräuche. Und das soll auch jetzt nicht erklingen. Wir dürfen uns freuen und sollen uns freuen. Er ist kein Geizkragen, er ist kein Miesepeter, der uns alles ausredet. Freuen Sie sich in all dem Schönen. Aber er will alles, was er tut und ist, in seine Botschaft hineinpacken. Und er will, dass wir ihn hören. Und was er uns heute sagen will, ist doch, ihr müsst den Heiland Gottes sehen, der kommt und will bei euch einkehren. Rüstet euch! Alles andere kann zurücktreten. Das ist das eine, was groß und aufregend ist, für ihn ganz bewegend, weil er diesem Kommen Jesu noch vorausgeht. Ach, wie gern wäre er auch hintendrein gelaufen. Und Jesus hat es nochmal ganz deutlich gesagt, jeder, der nach Johannes zum Glauben kommt, ist größer als er, weil der darf das erleben, was Johannes nur noch von Ferne schauen darf. Das ist ein ganz großes Vorrecht für uns, wenn er uns das eine heute noch einmal wichtig macht. Es geht an diesen Festtagen um die eine große Freude, lass Jesus in dein Leben ein. Er will dein Heiland, dein Retter sein. Du musst ihn finden in diesen Tagen. Jetzt müssen wir zuerst darüber reden, aber wenn so viele Menschen Jesus nicht erkennen können. Da wird erzählt, wie um dieses Gefängnisfenster offenbar, so kann man sich vorstellen, da waren die Gitterstäbe und da kommen die alten Freunde von Johannes dem Täufer, die mit ihm lange Zeit in der Wüste zusammengelebt hatten. Und dann hat er sie zu Jesus geschickt. Und die kommen eines Tages zurück und sagen, Johannes, wir haben Zweifel, ob Jesus der Richtige ist. Warum haben sie sich an Jesus gestoßen? Ist ja immer gut, man schlägt in der Bibel die anderen Stellen auf, da steht im Lukas-Evangelium ganz klar. Sie haben sich an Jesus gestoßen, weil Jesus so anderen Lebensstil gepflegt hat. Jesus hat sich nicht mit Kamelhaaren gekleidet. Jesus hat nicht Heuschrecken und wilden Honig gegessen. Jesus hat auch bei den wohlhabenden Menschen an einem Festmahl teilgenommen. Da haben die sich dran gestoßen, da kann doch was nicht stimmen. Sie haben plötzlich den Stil und die Art von Johannes dem Täufer zum Wesentlichen gemacht. Und wenn Sie wissen wollen, was die Tragik von Johannes war, dann ganz bestimmt dies. Er sitzt im Gefängnis, da sind die Gitterstäbe und er kann diesen zweifelnden Menschen nicht besser helfen. Kennen Sie zweifelnde Menschen? Wir wollen mal ganz offen davon reden. Es gibt keinen unter uns, der nicht in seinem Leben sehr schwer mit Zweifeln kämpfen muss. Der Glaube wird immer ertrotzt, wider alle Zweifel. Und da geht es um eine Sache, die uns alle angeht. Das kann schon morgen bei uns sein, wenn was Schlimmes passiert, dass wir zweifeln. Vielleicht haben diese Leute gar nicht gezweifelt an der Gottesmacht. Vielleicht haben sie gar nicht gezweifelt, dass Gott sie geschaffen hat, sondern sie haben jetzt nur gezweifelt, ist Jesus wirklich der Retter? Ist wirklich das wahr, dass in diesem Mann von Nazareth die ganze Herrlichkeit Gottes zu uns kommt? Ach, wie ist denn das heute erst in unseren Tagen mit den Zweifeln? Ich kann das so schlecht abschätzen, aber ich habe oft den Eindruck, viele Leute, die Christen sich nennen, haben gar keine Kenntnis von Jesus Christus oder gar keine Glaubensbeziehung zu Jesus Christus. Haben Sie eine persönliche Vertrauensbeziehung zu Jesus, dem Sohn Gottes? Ist für Sie das klar, dass er Ihr Leben trägt, dass er der Befreier ist, dass er mit einer ungeheuren Kraft in Ihr Leben hineinredet? Und darum war das Johannes sein Leben lang so wichtig. In seinem ganzen Dienst war ihm das so wichtig, er wollte Menschen darauf hinweisen, damit Jesus müsst ihr gehen, das ist doch. Als Jesus zum ersten Mal dem Johannes begegnet ist, hat sofort bei dem Johannes ein Licht aufgeleuchtet. Es hat Gottes Geist gemacht. Und er wusste, das ist doch. Und er hat es gesagt, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegträgt. Er hat seine Jünger mitgeschickt. Und jetzt muss er miterleben, dass das alles keinen Wert hat. Sie kommen nicht zum Glauben. Haben Sie es schon mal probiert? Man kann andere nicht zum Glauben führen. Vielleicht haben Sie dann gedacht, es liegt an Ihrer Ungeschicklichkeit. Es kann kein Mensch. Ich kann es auch nicht. Ich kann mit Menschen, mit Engelszungen reden, aber ich kann keinen zum Glauben führen. Ich kann nicht den Schalter anknipsen, dass das Licht angeht. Wir können manche Hindernisse vielleicht wegräumen, aber das Glauben kann man nicht machen, weil das Glauben ist, so sagt die Bibel, so haben es die Väter des Glaubens uns immer wieder gesagt, ein Werk Gottes. Das kann nur der Heilige Geist selber machen, das Licht zum Leuchten bringen, die Zweifel überwinden. Und jetzt ist der Johannes hinter seinen Gitterstäben und er kann seinen besten Freunden nicht mehr helfen. Und dann tut er eins und das können Sie nur von Johannes lernen. Er sagt, geh zu Jesus und trag ihm dort deine Zweifel vor. Er gibt dir Klarheit. Das fällt uns immer wieder so schwer, unsere Ohnmacht, unsere Schwäche einzugestehen. Aber das ist ein ganz großer seelsorgerlichen Rat. Wir können gewisse Antworten geben, aber nicht wir, indem wir den Leuten sagen, Leute, wenn ihr wirklich sucht, trag deine ganzen Zweifel Jesus vor. Schlag die Bibel auf. Red im Gebet mit Jesus drüber. Er gibt dir Antwort, er gibt dir Klarheit. Und so sind die Männer losgezogen und sie kamen zu Jesus und erstaunlich barmherzig geht Jesus mit ihnen um. Also sie waren ja auch keine leichtfertigen Spötter oder Verächter, sondern sie waren ernsthaft suchende Leute und das ist eine Ermutigung für uns alle. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie Jesus. Und sie haben ihn einfach gefragt und haben gesagt, ja, wir sind im Unklaren über dich. Ich muss noch dran denken, gestern war ja wieder unser Team auf der Königsstraße. Also alle Achtung an den kalten Tagen wie an den heißen Tagen. Und es ist immer wieder so schön, wenn die erzählen, welche Begegnungen sie machen. Wie da junge Leute schon reden vom Satanskult und was sie machen. Aber das Interessanteste sind ja dann die ernsthaften Sucher. Die sagen, ich habe ja so Fragen in meinem Leben und da komme ich nicht klar. Und das ist jedes Mal die gleiche Schwierigkeit wie beim Johannes. Wie macht man das, dass man andere suchende, ernsthaft suchende Leute so weiterführen kann? Man würde ihnen gern die Entscheidung abnehmen, aber jeder muss selber suchen. Du musst bei Jesus klar werden. Und was kriegen dann die Leute für eine Antwort bei Jesus? Jesus weist sie nur auf seine großen Taten. Jetzt meinen sie nur nicht, das sei ein Ausweichen Jesu. Im Gegenteil. Da sagt Jesus, guck mal. Wie mein Wort hineinredet, dort, wo die Krankheit einen Menschen zerbrochen hat, wo einer verzweifelt am Leben. Guck doch mal her, in dieser Trauerstunde, wo sie den Sarg hinaustragen. Und dann mein Wort spricht hinein. Also mir geht das immer wieder so, wenn ich das miterlebe in ihrem Leben und unter den Belastungen, in denen sie leben, wie sie das miterfahren und entdecken, wie plötzlich Jesu Wort lebendig ist. Und wie man unter einem ganz enormen Eindruck steht, Jesus ist ein mächtiger Herr. Er hat Kraft, er kann das alles lösen, was für uns unlösbar ist. Und so kommen diese Jünger des Johannes begeistert zu dem Täufer zurück und sagen, wir haben es erlebt und das Allergrößte, den Armen wird das Evangelium gepredigt. Menschen, die keine Hoffnung mehr haben, die sich versündigt haben an Gott, die überhaupt keine Chance mehr haben, vor Gott zu bestehen zu können, denen wird das Himmelreich zugesprochen und die Türe aufgestoßen zum Paradies. Faszinierend, was Jesus gibt. Also bitte nicht über Jesus reden, mit Jesus reden. Und dann hört auch die Worte, die Worte von Leuten, die das heute erleben, die Zeugenworte. Das ist ja so schön, wenn wir uns treffen im Gottesdienst. Wir haben alle doch hoffentlich wieder neue Erfahrungen mit Jesus gemacht, wie sein Wort uns tröstet, wie er uns mutig macht, wie wir durch Anfechtungen durchkommen können. Es ist ein lebendiger Herr und Jesus erweist sich durch seine Taten. Also wenn man nicht mehr glauben kann, man muss zu Jesus hin. Aber jetzt ein zweiter Punkt, man muss durchbrechen. Man muss durchbrechen durch alle Zweifel. Jetzt muss ich es einfach sagen, dass ich an dieser Stelle mit den meisten Bibelauslegern unseres Jahrhunderts im Streit liege. Die meisten Leute behaupten heute, auch in den meisten Predigten wird gesagt, Johannes der Täufer hätte gezweifelt. Das ist interessant, in unserem Jahrhundert ist das gang und gäbe. wenn Sie die 19. Jahrhunderte Schriftausleger lesen, egal wenn Sie wollen, etwa Bengels berühmten Gnomon oder Martin Luthers Auslegung oder Chrysostomus, den alten griechischen Kirchenvater, alle sagen, Johannes hat nicht gezweifelt, sondern so wie ich sie Ihnen darstelle, seine Jünger haben gezweifelt. Ich halte es für völlig undenkbar, dass Johannes, der so klar Jesus sah, dem Gott das Licht aufgesteckt hat, gezweifelt hat. Warum hätte er auch zweifeln sollen? Die Leute sagen, weil er im Gefängnis lag. Ja, wie stellen Sie sich Johannes vor? Der war doch kein Weichling. Der war doch kein Luxusmensch. Der wollte nicht auf dem Sofa liegen. Johannes wusste, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Für ihn war es völlig klar, sein Leben endet unterm Schafott. Ihm wird der Kopf abgeschlagen. Das war doch für ihn keine Glaubensanfechtung. Bei uns ist das eine Glaubensanfechtung. Aber Johannes, das sagt ja Jesus ausdrücklich von ihm, der war ein Mann mit einer großen Härte gegen sich selber. Ein Mann, der sein Leben Gott zum Dienst hingab. Ich bin so froh, dass Jesus das alles erwähnt, weil für uns das heute wichtig ist, das bequeme Leben, unser Genussleben. Aber ich bin dankbar, dass Jesus das nochmal hervorhebt. Wer glauben will, der muss hart gegen sich sein. Johannes war keine Wetterfahne. Schon darum glaube ich gar nicht, dass das denkbar ist, nach dem Zeugnis Jesu, dass er plötzlich an Jesus irre geworden wäre. Er war nicht ein Halm, den der Wind hin und her bewegt. Er war ein Fels in der Brandung. Er hat das Problem mit seinen Jüngern gehabt. Das kennen Sie auch. Wie viele von Ihnen würden gerne ihren Kindern den Glauben vermitteln und sie können es nicht. Das kann nur jeder für sich selber glauben. Johannes war ein Glaubenszeuge bis zum Sterben. Sonst hätte er doch den Kampf mit dem Herodes nicht aufgenommen, dass er diesem fiesen Herrscher ins Gesicht hineinschleudert. Es ist nicht recht, dass du deines Bruders Weib hast. Er hat doch gewusst, was das für einen Preis kostet. Johannes war kein Weichling, Johannes war hart, Johannes war ein Zeuge der Wahrheit, war ein Zeuge der Gerechtigkeit. Und Jesus stellt es noch einmal heraus, wer glauben will, muss in die Fußstapfen des Johannes gehen. Sehen Sie, beim Glauben ist nicht so, dass man den Glauben einfach nachgeworfen kriegt. Man muss drum kämpfen und ringen. Was hat denn Johannes kämpfen müssen? Man darf keine Wetterfahne sein. Man darf sich nicht nach der Mode der Zeit richten. Man darf nicht nach der Meinung seiner Freunde hören. Man darf sich nicht bloß nach seinem bequemlichen Fleisch richten. Man muss sagen, was will Gott? Und man muss nach der Wahrheit suchen, so wie Johannes auch den Preis auf sich genommen hat, der dazu zu zahlen war. Aber dann kommt das Entscheidende. Das Entscheidende des Glaubens, das hat Gottes Geist bei ihm angezündet. Da leuchtet ein Licht auf und darum darf man beten. Herr, lass jetzt dein Wort bei mir auch so hell leuchten. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen und möchte mich frei machen von allem Hören auf die Zeitmeinungen und auf meine eigenen Stimmungen. Ich möchte nur treu auf dein Wort hören, aber lass du mir auch das Licht aufgehen, wie du dem Johannes geschenkt hast. Und ich verspreche Ihnen, dass Jesus das noch wunderbarer erhört als beim Johannes. Das hat Jesus ganz deutlich gesagt, Johannes gehört noch als der Größte aus dem alten Bund doch zu der Zeit vor Jesus. Was ist das, wenn Sie hier sich sonntags versammeln und nur auf dieses schlichte Holzkreuz schauen und wissen, sein Kreuz bedeckt meine Schuld? Woher wissen Sie denn das? Weil es Ihnen der Geist Gottes groß macht. Sein Blut macht hell mich und rein. Bin versöhnt mit Gott. Und der Jesus mit der Dornenkrone ist mein lebendiger Herr. Und dass Sie es wissen können bis zu den letzten Minuten Ihres Lebens, auch im Sterben kann mich nichts mehr aus der Hand Jesu reißen. Er ist der, der mich hält und der mich durchreißt zum ewigen Leben. Woher wissen Sie das? Weil Gott unser Glaubenslicht zum Leuchten bringt. Und man muss durchreißen, man muss durchreißen, man muss Zweifel überwinden. Jesus sagt es klar, selig, der sich nicht an mir ärgert. Wenn Sie sich an Jesus reiben, wie er in der Schrift zu Ihnen redet, können Sie nicht selig werden. Jetzt dürfen Sie kämpfen und ringen drum. Er will zu Ihnen reden. Er will, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und er gibt ihnen seinen Geist dazu. Machen Sie es ganz fest. Und er will zu ihnen reden. Und dann bekommt man, das ist das Letzte, was ich noch sagen will, einen ganz grandiosen Durchblick. Wer Jesus erkennt, der hat plötzlich eine ganz neue Welt schauen. Sie können Ihr Leben nicht mehr anders sehen, als dass Sie sagen, meine Zeit steht in seinen Händen. Sie können das Sterben nur noch sehen und den auferstandenen Jesus davor und das geöffnete Grab. Wenn Sie in die Zukunft denken, Sie wissen, Jesus lebt, er hat alles in seiner Hand. Der Schlüssel zum Glauben ist Jesus-Erkenntnis. Da war Johannes so klar. Mich drückt das sehr, wenn ich denke, wie viele Leute werden in den Weihnachtstagen in so einen Gottesdienst kommen und sagen, schön. Sagen, nein, es ist nicht wichtig, ob schön ist. Die Kerzen sind nicht wichtig und die Stimmung ist nicht wichtig. Siehst du Jesus, den Heiland Gottes, so wie Johannes der Freudenbote sein wollte, der das kommende Hochzeitsfest ankündigt, dass Menschen nach Hause gehen und sagen, ich habe Jesus gefunden, habe alles. Zum Leben und zum Sterben. Wir haben überlegt, weil ich immer gern Geschichten erzähle, wie ich es Ihnen erzählen kann, vielleicht mit einer Geschichte. Wir singen ja jetzt immer wieder die Adventslieder. Und da ist auch ein Lied dabei, die jungen Leute, die müssen immer ein bisschen kichern, weil da was von den Reichsgenossen steht. Was ist das? Genosse und Reich und so. Das sind Leute, die zum Königreich Jesu gehören. Und wir hatten dieses Lied gedichtet. Das ist doch Johann Rist. Schon in seinem Elternhaus in Hamburg hat der Vater die Türen des Pfarrhauses aufgenommen und die Geisteskranken hereingelassen. Therapie versucht an den Schwermütigen und Gemütskranken. Und der junge Johann hat neben seinem Pfarramtherr eine Liebe gehabt, Medizin zu machen und den Kranken mit den Medikamenten beizustehen. Sein ganzer Garten in Wedel bei Hamburg, ist heute ein Teil von Hamburg, waren Garten für Pflanzen, Heilpflanzen. Und dann ist 1643 der 30-jährige Krieg über Hamburg hinweggegangen. 11 Völker haben getobt. Tataren und Türken und was alles da war. Und haben dieses Pfarrhaus zusammengeschlagen. Doch Garten mit den herrlichen Pflanzen war alles eine Wüste. Und dann kam die Krankheit, die Pest. Rist lag selber krank. Aber da hat Rist das Lied gedichtet, auf, ihr Reichsgenossen. Jetzt seht ihr es doch in eurem Elend, der König kommt. Ihr seid doch nicht verlassen. Und dann spricht er in diesen Versen, wir singen sie heute gar nicht mehr, vom Kriegselend, von der Schinderei und von den Krankheiten und von den Todesqualen. Aber dann kommen die Verse, auf ihr betrübten Herzen, der König ist gar nah, hinweg all Angst und Schmerzen, der Helfer ist schon da. Seht, wie so mancher Ort hoch tröstlich ist zu nennen, da wir ihn finden können im Nachtmahl Taufenort. Da sprachen immer vom Chaos und von der Zerstörung. Auf, ihr vielgeplagten, der König ist nicht fern. Seid fröhlich, ihr Verzagten, dort kommt der Morgenstern. Der Herr will in der Not mit reichem Trost euch speisen. Er will euch Hilfe erweisen, ja dämpfen gar den Tod. Ich habe manchmal den Eindruck, nachher werden die lieben Schachs noch was erzählen von ihrer Arbeit im Rift Valley. Ich habe manchmal den Eindruck, die Menschen in der Armut können Jesus besser erkennen als wir in dem überquellenden Reichtum. Dass die einzige Lebenshoffnung nicht darin liegt, dass man viel Güter hat, sondern dass man sein Leben ganz in die Hand Jesu legt. Und dieser Johann Rist hat noch ein anderes wunderbares Weihnachtslied dann gedichtet aus der ganzen Not seines Lebens. Auch dieses ist manchmal für junge Leute etwas fremdartig mit dem Anfang, ermuntere dich, mein schwacher Geist. Da will er sagen, ich kann es doch mit meinen Gedanken gar nicht verstehen. Ich müsste erst mal wach werden, um das zu begreifen, was da ist. Und dann sagt er dieses ganz große, da ist ein Kind geboren und dieses Kind heißt Vater. Er drückt das in seinem Lied ganz wunderbar aus. O Freudenzeit, o Wundernacht, dergleichen nie gefunden. Du hast den Heiland hergebracht. der alles überwunden. Du hast gebracht den starken Mann, der Feuer und Wolken zwingen kann, vor dem die Himmel zittern und alle Berg erschüttern. Brich an, du schönes Morgenlicht, und lass den Himmel tagen. Du Hirtenvolk, erschrecke nicht, weil dir die Engel sagen, dass dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein, dazu den Satan zwingen und letztlich Frieden bringen. Der Johannes hilft uns auf die Spur und sagt, da liegt die Freude in diesen Tagen. Nur eins ist wichtig, dass dieser Jesus einkehren kann bei euch. Er macht euch gewiss, er macht euch froh, er gibt euch Lebenssicherheit, er gibt euch Mut. Und ich darf die Türen weit aufmachen und sagen, komm, Herr Jesus, kehre bei mir ein. Amen.